Truman Capote, kaltblütig. Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen. Im November 1959 erschütterte ein vierfacher Mord ganz Amerika. Eine verschlafene Kleinstadt in Kansas wurde plötzlich als Tatort eines grausamen Verbrechens bekannt. Warum dort eine ganze Familie sterben musste, blieb lange Zeit ein Rätsel. Die Nachrichten von diesem grausamen Mord weckten das Interesse des amerikanischen Schriftstellers Truman Capote. Als der Mord zum meistbesprochenen Thema in den Medien wurde, beschloss er, sich auf den Weg nach Kansas zu machen und selbst Nachforschungen anzustellen. Zusammen mit seiner Reisebegleitung, der Schriftstellerin Harper Lee, lernte er Leute aus dem Ort kennen, die zu seinen Freunden wurden. Die Schriftsteller verfolgten die Ermittlungen und erfuhren nach und nach, was im Haus der ermordeten Familie geschah. Mit kaltblütig brachte Capote die Puzzleteile zusammen, um das Bild einer grausamen Tat nachzuzeichnen. Blink Nummer 1. 1959 kauften zwei Männer harmlos wirkende Gegenstände, hinter denen jedoch böse Absichten steckten. Mord gehört mittlerweile zur Popkultur. Egal zu welcher Tageszeit wir den Fernseher einschalten, höchstwahrscheinlich läuft eine Serie, die Verbrechen aufklärt. Die verschiedensten Mordwaffen wurden uns in diesem Kontext schon vorgestellt. Vom klassischen Gewehr über Kettensägen bis hin zu pharmazeutischen Mitteln. Aber selbst wenn wir im Jahr 1959 in Kansas zwei Mördern bei ihren Einkäufen zugeschaut hätten, hätten wir den kurz darauf folgenden Mord wahrscheinlich nicht erwartet. Der 28-jährige Mechaniker Dick Hickok und der 31-jährige Fahrzeuglackierer Perry Smith gingen eines Nachmittags in der Kleinstadt Emporia im US-Staat Kansas einkaufen. Zunächst kauften sie ein paar Gummihandschuhe für Perry, denn Dick besaß schon welche. Anschließend besuchten sie einen Damenstrumpfwarenladen auf der Suche nach schwarzen Strumpfhosen, jedoch führte das Geschäft nur helle Farben. Zuletzt kauften sie ein starkes Seil. Als ehemaliger Marinesoldat kannte sich Perry mit Seilen und Knoten aus. Er entschied sich für ein weißes Exemplar aus Nylon. Hinter diesen harmlos wirkenden Gegenständen bargen sich böse Absichten. Die Gespräche, die den scheinbar unschuldigen Einkauf ergänzten, zeichnen das Bild eines düsteren Plans. Im Strumpfwarenladen stießen die Männer auf die erste Hürde. Es gab keine schwarzen Strumpfhosen, um ihre Gesichter zu verdecken. Dick erinnerte Perry wiederholt daran, dass es keine Zeugen geben würde, also sei Anonymität nicht wichtig. Perry war nervös, aber Dick versicherte ihm, dass der Plan perfekt ausgearbeitet war. Das nächste Thema drehte sich um das Seil. Wie viel sollten sie am besten kaufen? Sie waren sich nicht sicher, wie viele Menschen sich im Haus befinden würden. Natürlich die Eltern und die zwei Kinder. Aber vielleicht würden sie Besuch haben. Um auf Nummer sicher zu gehen, nahmen sie 100 Meter mit. Das sollte für mindestens 12 Leute reichen. Die Anfänger einer schauerlichen Tat können komplett harmlos wirken. Eine Strumpfhose und ein Seil werden erst zu potenziellen Mordwaffen, wenn man die Gedanken hinter den Einkäufen kennt. Blink Nummer 2. Totenstille. Die Nachbarn machten sich Sorgen um die Familie und fanden im Haus eine grausame Szene vor. Was kann schlimmer sein, als eine Tür zu öffnen und im Zimmer einen ermordeten Freund oder ein totes Familienmitglied zu finden? Die Nachbarn der Familie Clutter erlebten diesen Horror, als sie die leblosen Körper der ganzen Familie entdeckten. Die Abwesenheit der Familie Clutter blieb nämlich nicht lange unbemerkt. Jeden Sonntag fuhren sie mit ihren Nachbarn zur Kirche im benachbarten Dorf Holcomb. An diesem Sonntag warteten die Nachbarn jedoch vergeblich. Susan Kidwell rief bei den Clutters an, in der Annahme, sie hätten verschlafen, jedoch hob nach unzähligem Klingeln immer noch keiner ab. Sie beschloss, bei der Familie vorbeizuschauen. Als sie dort ankam, machte das Haus einen normalen Eindruck. Die Familienautos standen davor. Doch als sie die Küche betrat, fiel ihr das unberührte Frühstück sowie Nancy Clutters Handtasche auf, die offen auf dem Boden lag. Im stillen Haus stieg sie die Treppen hinauf zu Nancys Zimmer. Dort erwartete sie eine grausame Szene. Als Susan Kidwell in das Schlafzimmer trat, begann sie zu schreien. Die anderen Nachbarn, die vor dem Haus gewartet hatten, folgten ihrem Schrei. Im Zimmer lag Nancy und regte sich nicht. Aber in der Verwirrung waren die Nachbarn sich nicht sicher, ob sie wirklich tot war. Nancy Clutters Klassenkameradin Nancy Ewald wiederholte ununterbrochen den Satz, sie ist tot. Susan Kidwell hoffte, es sei nur Nasenbluten, bis sie das Blut an der Wand entdeckte. Die Nachbarn riefen einen Krankenwagen und die Polizei. Kurz darauf wurden auch die Körper der restlichen Familienmitglieder in den anderen Zimmern gefunden. Sie waren alle mit dem weißen Nylonseil gefesselt, von den Handgelenken bis zu den Knöcheln, der Mund zugeklebt. Nancy Clutter und ihre zwei Kinder starben durch einen Schuss in den Kopf. Der Vater wurde zuerst gefoltert und dann erhängt. Zwischen Schock und Trauer mischte sich schnell die Frage nach den Tätern. Wer würde eine ganze Familie ermorden und warum? Niemand konnte es sich erklären. Blink Nummer 3. Detektiv Dewey übernahm den Fall inklusive Medienaufmerksamkeit und fehlender Spuren. In der kleinen, verschlafenen Stadt war plötzlich die Hölle los. Irgendjemand musste die Sache in die Hand nehmen, die Situation beruhigen und Klarheit schaffen. Der komplizierte Mordfall überstieg allerdings die Fähigkeiten der örtlichen Polizei. Also wurde das Kansas Bureau of Investigation eingeschaltet. Der attraktive 47-jährige Detektiv Alvin Adams Dewey übernahm die Ermittlungen und lenkte dadurch noch mehr Aufmerksamkeit der sowieso schon interessierten nationalen Presse auf den Fall. Das Bureau bestand zu der Zeit aus 19 Detektiven, die einsprangen, wenn die Kriminalfälle für die örtlichen Autoritäten zu schwierig waren. Der Fall der Clutters zeigte sich als besonders kompliziert. Es waren so gut wie keine Spuren vorhanden und auch kein erkennbares Motiv. Vor Abschluss der Ermittlungen arbeiteten 18 Polizisten in Vollzeit daran, die Täter aufzuspüren. Das Büro des Sheriffs, welches einst eher als Ort für Kaffeekränzchen diente, wurde plötzlich zum Zentrum des Medienrummels um den vierfachen Mord an der Familie Clutter. Die Journalisten warteten zunächst jedoch vergeblich auf Informationen. Die erste Pressekonferenz, die Dewey hielt, verdeutlichte nur die Ratlosigkeit der Polizei und bot wenig Material für die Presse. Die Pressekonferenz fand am Montagmittag statt, 2 Tage nachdem die Tat verübt worden war. Dewey bestätigte, dass es sich um 4 Opfer handelte. Der Kern der Ermittlungen liege darin, herauszufinden, welches Familienmitglied das primäre Ziel der Täter dargestellt hatte. Die restlichen Opfer wären nur getötet worden, um sicherzugehen, dass es keine überlebenden Zeugen gäbe. Der Gerichtsmediziner konnte die genauen Todeszeitpunkte nicht verifizieren. Also konnte die Polizei nicht einmal herausfinden, zu welcher Uhrzeit das Verbrechen stattgefunden hatte. In der ganzen Stadt herrschte Ratlosigkeit. Sogar mit externer Hilfe kam die Polizei zunächst keinen Schritt weiter. Blink Nummer 4. Eine mysteriöse Figur am Tatort gab falsche Hoffnungen auf Hinweise. Eine geisterhafte Figur, die im Haus der Clutters am Fenster vorbeigeht, weckt zunächst Vorstellungen eines Horrorfilms. Spuken die Opfer nun in ihrem alten Zuhause? Oder ist der Mörder zu seinem Tatort zurückgekehrt? Als nach dem Mord schon etwas Zeit verstrichen war, arbeitete der Gärtner der Clutters, Paul Helm, an einem Nachmittag im Dezember im Garten. Helm beschnitt die Bäume neben dem nun leerstehenden Haus, welches die Verwandten der Clutters verkaufen wollten. Als er zum Fenster hinaufschaute, sah er zu seiner Überraschung eine geisterhafte Figur, die die Gardinen zur Seite zog und in den Garten hinabblickte. Das Bild war unklar, denn das Licht traf das Fenster in einem Winkel, der die Details verschwimmen ließ. Als Paul Helm seine Hand vor die Augen hielt, um die Sonne abzublenden, war der Vorhang schon wieder geschlossen. Könnte es sich bei dieser mysteriösen Figur um den Täter handeln? Helm verschwendete keine Sekunde und überquerte die Felder von Holcomb, um dem Sheriff von der Person im Clutterhaus zu berichten. Der Sheriff, Detektiv Dewey und eine Horde von Ermittlern des Büros folgten ihm sofort. Sie hofften alle, endlich einen Hinweis auf den Täter zu finden. Sie waren bereit, das Haus zu stürmen, als sich die Haustür öffnete und der Mann herauskam. Er war Mitte 30, sah ungepflegt aus und trug eine Pistole bei sich. Außerdem fanden sie ein Gewehr sowie ein Jagdmesser im Kofferraum seines Autos. Alles schien darauf hinzuweisen, dass dieser Mann namens Jonathan Adrian der Mörder war. Nachdem die Ermittler ihn einige Wochen in Gewahrsam genommen hatten, mussten sie jedoch feststellen, dass es sich nur um einen neugierigen Passanten handelte. Die erste vielversprechende Spur verlief im Sand. Die Polizei machte sich weiter auf die Suche nach dem Mörder. Blink Nummer 5. Die entscheidenden Informationen für die Auflösung des Falls kamen aus dem Gefängnis. Manchmal scheint die Lösung einer hoffnungslosen Situation einfach vom Himmel zu fallen. Nach Monaten erfolgloser Ermittlungen wusste die Polizei von Kansas nicht mehr weiter. Doch das Schicksal wandte sich zu ihren Gunsten und schließlich fanden sie die Antwort. Eine Person wusste nämlich genau, wer hinter diesem Verbrechen steckte. Die Lösung des Klatterrätsels kam aus einem unerwarteten Ort, dem Kansas State Gefängnis. Als die Polizisten mit ihren Ermittlungen nicht mehr weiterkamen, richteten sie sich an die Öffentlichkeit. Am 17. November 1959 baten sie nach den Abendnachrichten im Radio um die Hilfe der Bevölkerung. Und tatsächlich kamen die Details so bei einer wichtigen Quelle an. Der Häftling Floyd Wells erkannte die Namen der Opfer sofort. Auch die Art des Mordes, gefesselte Opfer, die durch einen Kopfschuss getötet wurden, kam ihm unheimlich bekannt vor. Wells war klar, wer der Täter war. Wells hatte einen Monat lang mit Dick Hickok eine Gefängniszelle geteilt. Dort hatte er unwissentlich das nächste Opfer des Mitinsassen bestimmt. Er erzählte Dick von Klatter, einem guten Arbeitgeber und einem reichen Mann, für den er einst als Landarbeiter tätig gewesen war. Dick fragte viel über die Familie Klatter und Wells informierte ihn unter anderem darüber, dass Klatter sein Geld in einem Safe aufbewahrte. Das Wissen über die Identität des Täters weiterzugeben, stellte sich für Wells aber als kompliziert heraus. Einen ehemaligen Häftling zu verpfeifen, könnte schwerwiegende Konsequenzen haben. Es wurde von den Gefangenen als Hochverrat angesehen, dem Gefängnisdirektor solche Geschichten zu erzählen und könnte zu brutaler Revanche führen. Wells wandte sich zunächst an einen anderen Häftling, einen sehr religiösen Katholiken. Dieser empfahl ihm, die Wahrheit zu erzählen, aber so, dass die anderen Insassen es nicht merken würden. Sie fanden einen Weg, sodass der Gefängnisdirektor Wells unter einem Vorwand in sein Büro rufen ließ. Hier konnte der Häftling die Informationen weitergeben, ohne von den anderen Insassen als Verräter gesehen zu werden. Der mysteriösen Tat konnten nun endlich ein Motiv und ein Täter zugeordnet werden. Blink Nummer 6. Ein Handelsreisender brachte sich in große Gefahr, als er zwei Anhalter mitnahm. Zwar war der Polizei die Identität des einen Mörders nun bekannt, aber wo er und sein Komplize steckten, wusste niemand. Daher dachte sich der Handelsreisende Herr Bell nicht viel dabei, als er auf dem Weg nach Omaha, Nebraska, zwei Anhalter in seinem Auto mitnahm. Der Job eines Handelsreisenden beinhaltet viele einsame Stunden unterwegs. Da kann es angenehm sein, den einen oder anderen Anhalter mitzunehmen, um etwas Gesellschaft zu haben. Holt man sich die falschen Leute ins Auto, kann die Fahrt jedoch schnell zu einer gefährlichen Reise werden. Die beiden Männer sollten Bell für die letzten Kilometer seiner Reise etwas Gesellschaft leisten. Sie stellten sich als Dick und Perry vor und er erklärte sich bereit, sie bis nach Omaha mitzunehmen. Seine freundliche Geste hätte ihn jedoch fast das Leben gekostet. Dick und Perry hatten Bell als nächstes Opfer vorgesehen. Sie hatten geplant, ihn mit einem Gürtel zu erwürgen, den Körper in ein Grab in der Prärie zu stecken und sich mit dem Geld und dem Auto davonzumachen. Das Schicksal rettete Bell aber das Leben. Zunächst hatte er das Glück, sich mit Dick gut zu verstehen. Dick saß auf dem Beifahrersitz, die beiden tauschten schmutzige Witze aus und lachten viel. Perry wartete auf der Rückbank darauf, den Fahrer zu erwürgen. Ein vereinbarter Satz galt als Zeichen, dass Perry den Mann strangulieren sollte. »Hey Perry, gib mir ein Streichholz.« Er würde dann den Gürtel herausholen, während Dick das Lenkrad nehmen wollte, um das Auto auf der Straße zu halten. Doch weil der Fahrer und der Beifahrer sich so gut verstanden, verzögerte sich der Moment des Zeichens. Als Dick den Satz endlich aussprach, war Bell schon dabei, langsamer zu werden, um einen weiteren Anhalter einzusammeln. Mit einer vierten Person im Auto musste das Duo seinen Plan aufgeben. Die Mordserie der flüchtenden Täter sollte weitergehen, solange die Polizei sie nicht finden konnte. Nur Glück hatte Bell das Leben gerettet. Blink Nummer 7. Die Mörder wurden endlich gefasst, nachdem sie in ihrem Heimatstadt Kansas gesehen worden waren. Ein scheinbar perfektes Verbrechen kann durch einen einzigen Fehler aufgedeckt werden. Die Polizei in Kansas musste nur darauf warten, dass Dick und Perry diesen begehen würden. Und das taten sie schließlich. Auch wenn sie sich nicht ganz so nah an den Tatort herantrauten wie die neugierige Geisterfigur, kehrten sie in ihren Heimatstaat zurück. Das reichte, um sie zu fassen. Im Dezember 1959 wagten Dick und Perry eine leichtsinnige Reise zurück nach Kansas. Dort wollten sie mit cleveren Betrugsspielchen etwas Geld verdienen, so wie sie es auch vor den Klattermorden getan hatten. Mit Dicks Talent als gerissenem Redner konnte er schnell das Vertrauen von Ladenbesitzern gewinnen. Er nahm große Einkäufe vor und tat dann so, als hätte er seinen Geldbeutel vergessen. Dann überredete er sie, einen Blankoscheck anzunehmen, der jedoch nicht gedeckt war. Einer der Ladenbesitzer wurde jedoch misstrauisch, als die beiden Verbrecher wegfuhren, und notierte sich das Nummernschild des Chevrolets. Er informierte die Polizei, beschrieb die Männer und brachte die Polizisten somit endlich auf die Spur der Täter. Die Fährte führte sie nach Las Vegas, wo Dick und Perry verhaftet wurden. Am 30. Dezember 1959 hatten dort zwei Polizisten das Auto und das dazugehörige Nummernschild erkannt. Die Täter waren zwar gefasst, aber ihre Schuld musste noch bewiesen werden. Das stellte sich mit der schlechten Beweislage als schwierig heraus. Detective Dewey flog nach Las Vegas, um die Männer zu befragen. Er nahm sich Dick vor, den gesprächigeren der beiden, und versuchte ihn mit den vorhandenen Informationen aus der Reserve zu locken. Dewey wies auf den ehemaligen Mitinsassen und indirekten Zeugen hin, Floyd Wells. Außerdem waren am Tatort zwei Schuhabdrücke gefunden worden, die perfekt mit den Schuhen übereinstimmten, die Dick und Perry immer noch trugen. Dick Hickok gestand schließlich, zusammen mit Perry Smith für die Morde verantwortlich zu sein. Beide wurden 1965 erhängt. Das grausame Verbrechen, das anfangs unlösbar wirkte, konnte nach einem ereignisreichen Jahr endlich aufgeklärt werden. Das waren die Blinks zu Kaltblütig von Truman Capote. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Motive für ein brutales Verbrechen können sehr unterschiedlich aussehen. Im Fall der Familie Clutter handelte es sich um pure Gier, die keinen Platz für Menschlichkeit ließ. Die grausame Tat versetzte ein ganzes Land in Aufruhr und blieb lange ein Rätsel, bis endlich die Details ans Licht kamen. Gibst du uns ein Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.